SR Info. Bilanz am Mittag.
Nach dem Anschlag in Magdeburg, Debatte um innere Sicherheit im Land. Nach dem Sturz des Assad-Regimes, wie geht es weiter mit der syrischen Armee? Und nach dem Aus für den Merziger Zeltpalast, der Merziger Bürgermeister Hoffeld äußert sich. Das sind die Themen in der Bilanz am Mittag. Und dazu begrüßt sie heute Diana Kühner-Mert.
SR Info.
3 Tage sind vergangen seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, bei dem 5 Menschen getötet und mehr als 200 teils schwerst verletzt wurden. Die Anteilnahme mit den Opfern und ihren Angehörigen ist ungebrochen. Heute, einen Tag vor Heiligabend, soll in Magdeburg mit einer Menschenkette der Getöteten und Verletzten gedacht werden. Außerdem berät der Ältestenrat des Landtages von Sachsen-Anhalt in einer Sondersitzung über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Das Gremium will sich zunächst ein Bild von der Lage verschaffen. Im Anschluss soll über die Folgen und Ursachen gesprochen werden. Aus Magdeburg berichtet Bernd Volker Brahms.
Nach den Tagen der Trauer und der Fassungslosigkeit rückt nunmehr die politische Aufarbeitung des Weihnachtsmarktsanschlags in den Fokus. In Magdeburg kommt heute der Ältestenrat des Landtags von Sachsen-Anhalt zusammen. Dazu sind auch die innenpolitischen Sprecher der Fraktionen und mehrere Kabinettsmitglieder geladen. Dabei soll es um die Frage gehen, ob die Todesfahrt hätte verhindert werden können. Innenministerin Tamara Zieschang steht unter Druck. Es gibt Kritik am Sicherheitskonzept zum Weihnachtsmarkt und wie dieses möglicherweise mangelhaft umgesetzt wurde. Außerdem wurde bekannt, dass der 50 Jahre alte Amokfahrer aus Saudi-Arabien schon vor der Tat am Freitagabend wegen Drohung in mehreren Bundesländern aufgefallen ist. Auch gibt es Stimmen, die seine Qualifikation als Psychologe in einem Gefängnis für Sicherheitsverwahrte in Bernburg in Zweifel ziehen. Am Abend plant die AfD eine Kundgebung im Stadtzentrum von Magdeburg mit einem Trauermarsch. Auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel will bei der Veranstaltung sprechen. Rund um den Tatort soll es außerdem eine kilometerlange Menschenkette geben, unter dem Motto »Gebt Hass keine Chance«.
Während in Magdeburg also getrauert wird, hat in Berlin die Debatte darüber begonnen, welche Konsequenzen für die innere Sicherheit aus dem Anschlag gezogen werden müssen. Darüber spreche ich mit Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Sambale, Innenministerin Faeser hat ja gefordert, rasch neue Gesetze zur inneren Sicherheit zu beschließen. Welche Neuregelungen sind denn da im Gespräch?
Es gibt tatsächlich noch einige Teile des sogenannten Sicherheitspaketes, das ja auch nach dem Anschlag von Solingen auf den Weg gebracht wurde, nach einer wochenlangen Debatte ja über die Frage, wie man Gewalt eindämmen kann. Mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden sind da eigentlich immer das Stichwort. Es geht zum Beispiel darum, dass die Polizei biometrische Daten, das heißt also Gesicht oder Stimme von Menschen, abgleichen können soll, wenn diese Daten irgendwo öffentlich zugänglich sind, dass man so Tätern oder denen, die etwas planen, früher auf die Spur kommt. Das ist eine dieser Fragen. Ein anderes Thema, über das gerade wieder viel diskutiert wird, ist auch die Frage der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, dass also Telekommunikationsunternehmen genau festhalten müssen, wer wann mit wem Kontakt hatte und welche Internetseiten womöglich jemand aufgerufen hat.
Inwiefern hätten denn diese jetzt diskutierten Maßnahmen den Anschlag verhindern können?
Also im Moment deutet alles darauf hin, dass sie diesen Anschlag wahrscheinlich gar nicht verhindert hätten. Und deshalb ist diese Logik, neue Gesetze zu fordern oder Gesetze jetzt umzusetzen, eigentlich mehr so der große Blick darauf, innere Sicherheit zu stärken. Was diesen Anschlag in Magdeburg konkret angeht von Freitagabend, da zeigt sich immer mehr, dass das ein Täter ist, der in keins der bislang bekannten Raster fällt. Das ist ja eine Tat gewesen, die eher umgesetzt wurde wie ein islamistischer Anschlag, wie zum Beispiel auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am Breitscheidplatz 2016. Der Täter selber sich aber als Islamkritiker, Islamfeind zu erkennen gegeben hat. Das ist ein kompliziertes Bild, wo alle sagen, sowas hatten wir bislang nicht. Und das ist vermutlich auch der Grund, weswegen dieser Mann, obwohl er ja an verschiedenen Teilen Deutschlands auffällig geworden ist, durchs Raster gefallen ist.
Wenn wir nochmal auf die Gesetze, die jetzt in der Diskussion stehen, schauen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass hier vor dem Wahltermin überhaupt noch irgendwas entschieden wird?
Es ist natürlich schwierig, denn eigentlich haben sich jetzt alle auf den Wahlkampf konzentriert. Trotzdem formal können natürlich Bundestag und auch Bundesrat weiterarbeiten und sollten sich SPD und Union zum Beispiel bei einem Thema wie diesen zusätzlichen Befugnissen für die Polizei annähern oder was zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung angeht, dann könnte man, wenn man will, auch noch was auf den Weg bringen. Im Moment ist mein Eindruck, dass alle hier in der Bundespolitik sehr auf Besonnenheit setzen und auch jetzt immer noch sagen, wir wollen erst genau wissen, was in Magdeburg passiert ist. Das Ganze soll nicht instrumentalisiert werden. Und da gibt es doch durch die demokratischen Parteien einen breiten Konsens hier.
Mit Blick auf den Anschlag in Magdeburg geraten ja die Sicherheitsbehörden zunehmend in Kritik, unter anderem wegen des Umgangs mit dem Täter, aber auch wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Was genau wirft man den Behörden denn eigentlich vor?
Also was die Sicherheitsvorkehrungen angeht, das ist natürlich eine Sache, die muss man in Magdeburg direkt vor Ort klären, ob dieser Weihnachtsmarkt dort wirklich so gut wie möglich geschützt war. Gleichzeitig hören wir natürlich immer wieder den Satz, dass es den hundertprozentigen Schutz niemals geben wird. Was den Täter angeht, da ist es tatsächlich ja so, dass er in verschiedenen Bundesländern auffällig war, dass er wüste Drohungen ausgesprochen hat, dass er sich online immer wieder geäußert hat mit Gewalt, die er verüben wird. Und er ist deswegen ja auch im Blick der Behörden gewesen. Wenn man sich im Nachhinein dieses Puzzle zusammensetzt, was der Mann alles gedroht hat und geschrieben hat, dann sieht man einmal, dass das teils widersprüchlich und wirr ist, aber auch, dass man im Nachhinein natürlich sagen könnte, Mensch, dass dieser Mensch eine Gefahr ist, das hätte man wissen können. Und genau das ist der Punkt, den jetzt auch die Politik nochmal untersuchen will. Einmal, ob man in diesem Fall etwas hätte besser und genauer sehen können und früher, aber auch, wie man künftig solche Täter, die eben nicht in dieses Schema Islamist, Rechtsextremist oder Linksextremist passt, jemand, der womöglich auch durch Verschwörungstheorien parallel Gedanken im Kopf hat, die man sonst nicht zusammenbringt, wie man solche Leute trotzdem erkennen kann und eben solche Anschläge verhindern kann.
Die Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg läuft also. Markus Sambale hat uns da Einschätzungen gegeben aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Es war ein absoluter Blitzstart. Als Partei gibt es das Bündnis Sarah Wagenknecht noch nicht einmal ein Jahr lang. Und doch ist dieses BSW inzwischen in 3 ostdeutschen Landtagen vertreten, in Thüringen und Brandenburg sogar an der Regierung beteiligt. Die nächste Herausforderung für die mit gerade mal etwas über 1000 Mitgliedern wirklich kleine Partei lautet Bundestagswahl. Und das früher als gedacht. Im Eiltempo müssen also programmatische Lücken geschlossen werden. Inzwischen liegt ein Kurzwahlprogramm vor. Was drinsteht, darüber berichtet Georg Schwarte.
Unser Land verdient mehr. Unter diesem Titel setzt das Bündnis Sarah Wagenknecht in ihrem heute veröffentlichten 8-seitigen Kurzwahlprogramm vor allem auf das Thema Wirtschaft. Deindustrialisierung stoppen, den Energiemarkt wieder für günstige Importe etwa aus Russland öffnen. Das sind nur 2 der Forderungen. Außerdem will das BSW das Aus für den Verbrennermotor zurückdrehen, Netzentgelte und CO2-Bepreisung abschaffen und die Schuldenbremse reformieren. Im Sozialbereich möchte die Partei um Gründerin Wagenknecht wie SPD und Linke auch den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen, eine Mindestrente von 1.500 Euro nach 40 Beitragsjahren sowie ein Ende der Zweiklassenmedizin aus gesetzlicher und privater Versicherung. Die Rede ist von einer neuen Bürgerversicherung für alle. Konservativer geht es bei der Migrationspolitik zu. Hier setzt das BSW auf Asylverfahren in sicheren Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Schutzsuchende, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen, sollen danach kein Aufenthaltsrecht mehr erhalten. Das BSW, das im Ukraine-Krieg einen Waffenstillstand und das Ende von Waffenlieferungen an Kiew verlangt, spricht sich gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine aus. Außerdem will die neu gegründete Partei die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland verhindern.
Georg Schwarte über die Baustellen, die das BSW im Bund angehen will. Und auch unser ARD-Hauptstadtstudio in Berlin hat Baustellen identifiziert, um die sich die künftige Bundesregierung, wie immer sie auch zusammengesetzt sein wird, wird kümmern müssen. Diese Baustellen stellen wir Ihnen in den kommenden Tagen in einer Serie vor. Zum Auftakt geht es um die Frage von Krieg und Frieden und darum, wie die Parteien sich hier positionieren. Dazu der Bericht von Ruth Kirchner.
Die Ampel hatte sich viel vorgenommen im Dezember 21. Das Thema Krieg stand nicht im Koalitionsvertrag. 3 Jahre später ist die Koalition Geschichte und der russische Angriffskrieg in der Ukraine trauriger Alltag und Wahlkampfthema.
Heute führt eine hochgerüstete Atommacht Krieg in Europa, nur 2 Flugstunden von hier. Wir müssen massiv in unsere Sicherheit und Verteidigung investieren, um diese Herausforderung zu bestehen,
betont SPD-Kanzler Scholz und muss sich von Sarah Wagenknecht anhören.
Sie geben den Friedenskanzler und Sie stehen trotzdem für das größte Aufrüstungsprogramm der bündnisdeutschen Geschichte.
Auch CDU-Chef Merz steht in Sachen Krieg und Frieden in der Kritik. AfD-Co-Chefin Weidel.
Wer aber die Geschicke Deutschlands in die Hände von Friedrich Merz wählt, der wählt den Krieg.
Harte Worte. Dabei geht es um große Fragen. Wie das Sterben in der Ukraine beenden? Wie mit Russland umgehen? Wie Deutschland schützen? Die Diskussionen heute sind von denen vor 3 Jahren weit entfernt. Damals, als russische Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschierten, wollte Deutschland 5000 Schutzhelme liefern. Waffenlieferungen schloss SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht aus.
Die Bundesregierung hat eine klare, eine restriktive Rüstungsexportpolitik und das nicht erst seit heute, nicht erst in dieser Bundesregierung, schon sehr lange. Und in dieser Politik werden wir auch weiter agieren.
Lambrecht ist schon lange nicht mehr Verteidigungsministerin und Deutschland liefert Panzer, Munition und Flugabwehr-Raketensysteme an die Ukraine für 28 Milliarden Euro, so viel wie kein anderes Land in Europa. Und der Krieg? Er geht im Februar ins 3. Jahr. Die Lage an der Front für die Ukraine alles andere als gut. Wer auch immer nach der Bundestagswahl die neue Bundesregierung anführt, die Fragen nach Krieg und Frieden bleiben. Wie auch die ewige Debatte um Taurus-Marschflugkörper, die Ziele weit in Russland treffen könnten. Kanzler Scholz beharrt seit Monaten auf seiner Position. Seine SPD hat das Nein zu Taurus sogar in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben. Merz würde liefern und machte im Oktober im Bundestag eine klare Ansage in Richtung Putin.
Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt.
Mittlerweile ist Merz etwas vorsichtiger geworden. Die CDU legt sich in ihrem Wahlprogramm nicht fest. Denn die Unwägbarkeiten sind groß. Die Taurus-Debatte könnte aber schnell wieder an Fahrt aufnehmen, etwa wenn der neue US-Präsident Trump die Hilfe für die Ukraine drastisch kürzt. Letztlich aber hängen die Fragen nach Krieg und Frieden nicht an Taurus-Lieferungen. Der grüne Kanzlerkandidat Habeck lenkt daher den Blick auf Gemeinsamkeiten. Mit Ausnahme von AfD und BSW, sagt er, sind sich alle einig.
Die entscheidende Aussage ist doch, dass Deutschland, egal unter welcher Kanzlerschaft, die Ukraine weiter unterstützen wird. Putin sollte also nicht glauben, dass mit der Wahl sich irgendwie die deutsche Haltung großartig ändert.
Was aber auch heißt, die Fragen nach Krieg und Frieden sind mit der Wahl im Februar noch lange nicht beantwortet.
Wie gehen die politischen Kräfte in Deutschland mit der Frage nach Krieg und Frieden um? Darüber berichtete Ruth Kirchner. Krieg oder Frieden? Diese Frage stellt sich nach dem Sturz des Assad-Regimes auch in Syrien, wo die Armee neu aufgestellt wird. Darüber berichten wir gleich nach dem Nachrichtenüberblick und den hat heute Peter Weizmann.
Im Ukraine-Krieg sind nach Schätzungen Südkoreas inzwischen rund 1100 nordkoreanische Soldaten verletzt oder getötet worden. Das teilte der südkoreanische Generalstab mit. Moskau hatte seine Streitkräfte im Angriffskrieg gegen die Ukraine kürzlich durch nordkoreanische Truppen verstärkt. Nach Angaben der USA und Südkoreas sind etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert. Nach verstärkten Angriffen der Houthi-Miliz auf Israel droht der jüdische Staat mit erweiterten Militärschlägen im Jemen. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, das Militär werde kraftvoll und entschlossen handeln. Unmittelbar zuvor hatte es eine Lagebesprechung mit Militärvertretern gegeben. In der Nacht zum Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen die Küstenmetropole Tel Aviv getroffen. Dutzende Menschen wurden Rettungsdiensten zufolge verletzt. Anders als in früheren Fällen blieben Versuche der israelischen Luftabwehr, das Geschoss abzufangen, erfolglos. Panama beharrt auf der Kontrolle des Panama-Kanals. Präsident Mulino erklärte auf der Online-Plattform X, jeder Quadratmeter des Kanals gehöre zu Panama und werde auch weiterhin zu Panama gehören. Die Souveränität und Unabhängigkeit seines Landes sei nicht verhandelbar. Der designierte US-Präsident Trump hatte tags zuvor mitgeteilt, sollte Panama nicht in der Lage sein, den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Kanals zu gewährleisten, würden die USA die vollständige und bedingungslose Rückgabe des Panama-Kanals fordern. Die USA hatten den Panama-Kanal im Jahr 1914 fertiggestellt. 1999 übernahm der Staat die vollständige Kontrolle über die Wasserstraße. Der Krankenstand in Deutschland ist nach wie vor hoch. Das teilte die Techniker-Krankenkasse mit. Demnach waren TK-Versicherte in den ersten 11 Monaten des Jahres im Schnitt 17,7 Tage krankgeschrieben. Im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist das ein neuer Höchstwert. Hauptursachen waren laut TK Erkältungsdiagnosen wie etwa Grippe oder Corona. An zweiter Stelle stünden psychische Leiden wie Angstzustände und Depression, gefolgt von Muskel-Skeletterkrankungen. Der erste FC Kaiserslautern braucht einen neuen Sportdirektor. Nach dpa-Informationen hat der bisherige Sportchef des Fußball-Zweitligisten Enis Hayri seinen Rücktritt erklärt. Hayri habe die Mannschaft gestern nach dem 0:1 gegen den 1. FC Köln über seinen Entschluss informiert. Der 41-jährige Hayri hatte eigentlich noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer und wäre im Januar für die anstehende Transferphase verantwortlich gewesen. Der FCK steht derzeit auf dem 9. Tabellenplatz. Bis zum Morgen haben Glätte und Schneefall im Saarland für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Wie die Polizei dem SR mitteilte, kam es bislang zu gut 60 wetterbedingten Einsätzen, davon rund die Hälfte Unfälle. Meist blieb es bei Blechschäden. Verkehrsbehinderungen mit Stau gab es in der Nacht vor allem auf der A6 Mannheim Richtung Saarbrücken. Dort standen auf der Krumbachtalbrücke LKW quer.
SR Info.
Gut 2 Wochen ist es her, da feierten Syrerinnen und Syrer das Ende des Assad-Regimes in ihrer Heimat und in vielen Ländern der Welt, in denen Millionen Menschen Zuflucht gefunden hatten. Zuflucht eben vor diesem jahrzehntelangen Terrorregime, das jetzt kollabiert ist. Zu Fall gebracht haben es verschiedene bewaffnete Gruppen. Die sollen jetzt in die syrische Armee eingegliedert werden. Ein Schritt, um Ordnung herzustellen in dem Land, in dem ein Machtvakuum entstanden ist, das neue Gefahren mit sich bringt. Sabrina Mattei fasst die Pläne zusammen.
Nach dem Umbruch in Syrien stellen sich viele Fragen. Eine der wichtigsten hat der neue starke Mann Ahmed Ashara jetzt beantwortet. Alle bewaffneten Gruppen im Lande würden sich bald auflösen und der Armee anschließen. Keine Waffen mehr außerhalb staatlicher Kontrolle, denn Waffen in unberechenbaren Händen führen zu Chaos und Unsicherheit, sagte der Chef der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Shams, kurz HTS. Das Thema habe oberste Priorität, darüber seien die militanten Gruppen sich einig. Also auch die HTS und verbündete Milizen, die vor 2 Wochen das Assad-Regime gestürzt hatten. Die neuen Machthaber versuchen seither, die Neuordnung der staatlichen Strukturen Syriens voranzutreiben und bemühen sich um internationale Akzeptanz, etwa mit dem Versprechen, die ethnische und religiöse Vielfalt in Syrien zu achten. In Syrien kämpfen seit 2011 bewaffnete Gruppen um Macht, Territorium und Einfluss. Es sind kriegstüchtige Allianzen entlang ethnischer oder religiöser Zugehörigkeiten. Was nötig ist, um die erfolgreich in eine syrische Armee zu integrieren, erläutert Ahmed Rahal. Der ehemalige syrische Brigadegeneral hatte 2012 mit dem Assad-Regime gebrochen. Die Integration der Milizen müsse militärisch professionell verlaufen, so Rachal. Dem müssten aber politischer Dialog und politische Vereinbarungen vorangehen. Ahmed al-Shara hatte die Entwaffnung von Milizen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Fidan in Damaskus angekündigt. Dabei bezog er sich ausdrücklich auf die Kurdenmiliz SDF. Die ist der Türkei schon lange ein Dorn im Auge, weil sie die Miliz als verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK und deren Miliz YPG betrachtet.
Für PKK und YPG sind kein Platz in Syrien, erklärte Fidan. Die Organisation, die auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird, besetze das Land der Syrer und stehle dessen natürliche Ressourcen. Eher als die Sorge um die Syrer dürfte die türkische Regierung allerdings die Sorge umtreiben, dass die kurdischen Autonomiebestrebungen auf das eigene Land übergreifen. Im angrenzenden Nordosten Syriens haben die syrischen Kurden vor rund 9 Jahren eine international nicht anerkannte Selbstverwaltung errichtet. Die syrischen Kurden dort bestreiten jegliche Verbindungen zur PKK. Der Oberkommandierende der kurdisch geführten Miliz SDF, Maslum Abdi, erklärte jetzt, Kämpfer in den Reihen der SDF, die aus Kurdengebieten außerhalb Syriens stammen, sollten in ihre jeweilige Heimat zurückkehren können. Die Lage in Syrien habe sich gewandelt, die Syrer müssten ihre Probleme selbst lösen, eine neue Regierung und ein neues Syrien bilden. Das sei, so Abdi, eine große Chance auch für die Kurden im Lande. Doch neue Konflikte dürften vorprogrammiert sein.
Es ist ein Plan, der es in sich hat. Denn würde er umgesetzt, bildeten Honda und Nissan gemeinsam künftig den drittgrößten Autobauer der Welt, nach Toyota und VW. Die beiden japanischen Unternehmen wollen über eine mögliche Fusion verhandeln und nach eigenen Angaben vor allem ihre Position auf dem umkämpften Elektromarkt stärken. Thorsten Efland berichtet.
Carlos Ghosn wird sehr deutlich, als er von Reportern gefragt wird, was er von der geplanten Fusion von Honda und Nissan hält. In meinen Augen ist das ein Verzweiflungsakt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Nissan, der 2018 wegen Betrugs und Missbrauchs von Firmenvermögen verhaftet wurde und dann spektakulär in den Libanon floh, glaubt nicht, dass dem finanziell angeschlagenen Autobauer durch die geplante Fusion wirklich geholfen werden kann. Es ist kein pragmatischer Deal, weil offen gesagt kaum Synergien zwischen beiden Unternehmen zu finden sind. Es gibt praktisch keinen Punkt, wo sich die beiden sinnvoll ergänzen könnten. Sie sind auf denselben Märkten tätig. Sie haben die gleichen Produkte, die Marken sind sich sehr ähnlich. In gewisser Weise ist es also ein verzweifelter Versuch von Nissan, die Zukunft zu finden. Auch bei Honda sind nicht alle begeistert von den Plänen, künftig mit einem wirtschaftlich angeschlagenen Konkurrenten gemeinsame Sache machen zu sollen. Experten glauben, dass vor allem auch das japanische Wirtschaftsministerium in den vergangenen Wochen und Monaten eine Fusion vorangetrieben hat, um zu verhindern, dass ein ausländisches Unternehmen Nissan übernimmt. Der taiwanische Konzern Foxconn hatte mehrfach deutliches Interesse angemeldet. Das dürfte nun vom Tisch sein. Honda-Chef Toshihiro Mibe erklärt, was beide Unternehmen nun vorhaben. In der Zukunft der Mobilität ist es wichtig, durch die Synergie von Energie und Kommunikation einen neuen Mobilitätswert zu schaffen. Damit beide Unternehmen bei der Transformation der Mobilität führend werden können, müssen wir über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen hinausgehen und mutigere Veränderungen vornehmen. Im Klartext, eine schon im vergangenen März eingegangene Partnerschaft für die Entwicklung von Elektroautos wird vertieft. Ressourcen werden gebündelt. Nissans Know-how, etwa im Bereich der Herstellung von Batterien, hilft Honda. Durch die großen SUVs, die Nissan baut, aber Honda bislang nicht, könnte sich Honda breiter aufstellen. Im Gegenzug wäre Nissan wirtschaftlich erstmal gerettet. Und auch dem nicht zuletzt durch Carlos Ghosns Skandale ramponierten Image dürfte die geplante Fusion helfen, glaubt der japanische Wirtschaftsanalyst Hisao Inoue. Das Management des Unternehmens konzentrierte sich in der Vergangenheit darauf, schnell und ohne große Kosten günstige Autos zu entwickeln und schnelles Geld zu verdienen, was dem Ansehen der Marke Schaden zufügte. Kommt die Fusion im Sommer 2026, würde der neue Konzern hinter Toyota und Volkswagen zum drittgrößten Autobauer der Welt aufsteigen. Auch Mitsubishi, bereits Teil der Nissan-Allianz, prüft, ob man sich der Zusammenarbeit anschließt. Alle drei verkaufen aktuell rund 8 Millionen Autos pro Jahr. Ob Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn also mit seiner Prognose recht behält,
in my opinion, it's a desperate move.
Wird sich zeigen. Es scheint jedenfalls, als hätten die japanischen Autobauer nun erkannt, dass sie nur gemeinsam gegen die zunehmende Konkurrenz aus China im Bereich der Elektromobilität ankommen können.
Über Jahre war er ein Publikumsmagnet in Merzig. Nun wurde bekannt, der Zeltpalast stellt zum Jahresende seinen Betrieb ein. Betreiber Joachim Arnold teilte am Wochenende mit, dass die Zelte und Anlagen bis Ende März komplett abgebaut werden. Eine rückläufige öffentliche Unterstützung, hohe Energiekosten und ein verändertes Besucherverhalten nannte er als Gründe. Es sei nun Zeit für etwas Neues. Etwas Neues muss sich nun auch die Stadt Merzig überlegen, wie es nämlich auf dem Gelände des Zeltpalastes links der Saar weitergeht. Dazu äußerte sich Bürgermeister Hoffeld im Interview mit dem SR.
Also wir führen seit einigen Wochen, seitdem bekannt ist, dass Joachim Arnold bei uns seinen Betrieb einstellt, schon Gespräche. Ja, und wir versuchen eine Lösung zu finden, die, und Sie haben es eben gesagt, diesen unglaublich interessanten Bereich entsprechend touristisch auch nochmal weiterzuentwickeln. Und dahingehend laufen unsere Gespräche momentan mit potenziellen Interessenten.
Ziel sei es, die Fläche auch künftig touristisch zu nutzen. Und das vielleicht auch dauerhaft. Denn der Merziger Zeltpalast hatte nur an einigen Aufführungswochen im Jahr geöffnet. Spekulationen, wonach dieses Programm der Stadt zu hochwertig war, weist Hoffeld von sich.
Uns war das Programm nicht zu hochwertig gewesen. Wir haben immer die Arbeit von Joachim Arnold sehr geschätzt und schätzen die auch weiterhin. Wir hatten nur gesagt, es ist halt schade, dass dieser Zeltpalast im Prinzip nur für 2, maximal 3 Wochen im Jahr genutzt wird und hatten deshalb darum gebeten, ob es nicht Möglichkeiten gibt, um im gesamten Jahr ein tolles Programm im Zeltpalast auch auf die Beine zu stellen. Alles Weitere, was jetzt die Zukunft bringt, werden wir jetzt entsprechend auch nochmal intern durchdiskutieren und natürlich auch in Gesprächen mit den potenziellen Interessenten.
Und was könnte denn nun anstelle des Zeltpalastes kommen? Es gab schon einmal Pläne für einen Baggersee, der an das Bad Merzig angrenzen könnte.
Also diese Idee existiert weiterhin. Auch da sind wir in Planungen, werden da auch in den nächsten Monaten ganz konkret auch schon informieren. Da sind wir intern auch relativ weit. Aber das hängt jetzt nicht direkt mit diesem Bereich zusammen.
Der Zeltpalast in Merzig ist also Geschichte und was darauf folgt, darüber laufen die Gespräche. Fehlt uns zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag wechseln sich viele Wolken mit ein bisschen Sonne ab. Gelegentlich kommt es zu Regen oder Schneeschauern. Die Schneegrenze liegt dabei bei 400 Metern. Bei 2 bis 6 Grad bleibt aber nichts lange liegen. In der Nacht ist es dann oft trocken, nur vereinzelt gibt es Regen- oder Schneeregenschauer bei 3 bis -1 Grad. Und morgen am Heiligabend ist es häufig stark bewölkt mit nur ganz kurzen sonnigen Abschnitten, meist trocken bei 1 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Diana Kühner-Mert, die dankt fürs Zuhören und sagt Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Kommentiert wird der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem am Freitagabend 5 Menschen starben und mehr als 200 weitere verletzt wurden. Die Neuzürcher Zeitung aus der Schweiz mahnt die politische Aufarbeitung offensichtlicher Versäumnisse an. Offenbar wurden die Behörden gewarnt. Die Frage ist, warum sie nichts unternahmen. So viel ist aber jetzt schon klar, Politiker in Deutschland haben die innere Sicherheit seit Jahren vernachlässigt. Intensiv diskutierte das Land dafür über angeblich gewalttätige Polizisten und über Innenminister, die man als Überwachungsfanatiker abstempelte. Natürlich lässt sich der öffentliche Raum nicht vollständig schützen, wohl aber besser als bisher. Frankreich hat das während der Olympischen Spiele vorgemacht. Man kann mehr Polizisten einstellen, sie entsprechend ausrüsten und über Märkte patrouillieren lassen. Man kann mögliche Täter besser beobachten. Man kann den Datenschutz zurückschneiden. Es geht nicht um die Abschaffung von Freiheiten, sondern darum, sie zu erhalten. Die italienische Zeitung La Stampa beschäftigt sich mit dem Täter und seinem Bekenntnis zur AfD. Die Tatsache, dass der Angreifer ein Sympathisant der AfD ist, sollte eigentlich als logische Konsequenz haben, dass die Rechnung bei der Bundestagswahl von dieser Partei bezahlt wird. Aber das wird nicht der Fall sein. Die AfD distanziert sich von dem Todesfahrer und das Gefühl der Unsicherheit in Deutschland lässt die AfD in den Hintergrund dieses Anschlags rücken. Das Land hat nämlich Monate hinter sich, in denen die Bürger einem Dauerstreit zwischen den Regierungsparteien zuschauen mussten, die versuchten im Sattel zu bleiben, während Entlassungswellen über das Land hereinbrachen und die Wirtschaft weiter verkümmerte. Verstärkt wurde die Unsicherheit, weil die für die Sicherheit der Bürger zuständige Infrastruktur wie die Polizei ihrer Aufgabe nicht gewachsen war. De Volkskrant aus den Niederlanden wirft einen Blick auf die Bundestagswahl. Eines ist sicher, der Anschlag wird den Wahlkampf prägen. Die Migration war bereits zuvor ein Hauptthema. Die radikale Rechte versucht, den Anschlag für ihre politischen Ziele zu nutzen, indem sie erklärt, der Mann sei nun mal ein Flüchtling, was auch immer sein Motiv gewesen sein möge. Die unterschwellige Botschaft, dieser Anschlag wäre nicht passiert, wenn die deutsche Regierung in den letzten Jahren eine restriktivere Migrationspolitik verfolgt hätte. Und die britische Zeitung The Telegraph fordert: Im neuen Jahr werden die deutschen Politiker, ebenso wie Politiker in ganz Europa, ernsthafter über Grenzsicherung, Asylsysteme und die Beobachtung von Flüchtlingen nachdenken müssen, wenn sie die Sicherheit ihrer Bürger gewährleisten wollen. Dennoch wollen wir nicht von bewaffneten Polizisten umringt sein. Unsere Politiker müssen das in den Griff bekommen, bevor es zu spät ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.